Wir sind mitten in unserer Römerbriefreihe und haben letztes Mal Kapitel 6 angeguckt. Und eigentlich kommt jetzt 7, aber wir machen einen ganz großen Sprung heute zu Kapitel 12. Manche werden sagen, hä, das ist, warum so weit und so, aber ihr werdet nachher merken, es hat durchaus auch Sinn, nach Kapitel 6 das Kapitel 12 sich anzuschauen. Ich möchte euch kurz mit reinnehmen, was ist eigentlich das Kapitel 12 und Kapitel 13 oder die anderen Kapitel kann man dann mit zunehmen. Kapitel 12 und 13 sind deswegen sehr spannend, weil es da geht tatsächlich um die Frage, das muss oben nicht 15, 13 heißen, sondern 13, 15, genau. Es geht um dieses Leben in der Gerechtigkeit. Wie sieht es aus? Es sind diese beiden Kapitel 12 und 13 und interessant ist der Aufbau, wir haben eine Einführung in 12 Vers 1 und 2, ich habe es mal das Tor zum Leben in der Gerechtigkeit genannt und dann drei verschiedene Ebenen, es geht um das Leben in der Gemeinde, ganz viele Dinge, da geht es um die Gaben und so weiter, wie lebt man in der Gemeinde miteinander, dann in Kapitel 12 im nächsten Teil, da geht es um die Frage, wie lebt man in der Liebe, wie leben wir als Menschen mit unseren Nachbarn, mit unseren Freunden, in unserer Familie, das ganz praktische Leben in der Liebe. Das sind viele einzelne Hinweise, wie Paulus sagt, so sieht so ein Leben in Liebe aus. Und dann Kapitel 13, spannendes Kapitel, kann man lang drüber diskutieren, Leben als Staatsbürger. Was heißt es, in einem staatlichen Kontext zu leben? Wie sehen wir den Staat? Wie leben wir im Staat? Finde ich total spannend. Gemeinde, Privat, Staat, so. Drei verschiedene Dimensionen sind aufgemacht und dann kommt so eine Schlusskurve, wo Paulus nochmal dann auf die Gebote eingeht und zwar erst nach vorne, also in die Vergangenheit schaut, wo kommen die Gebote her, er zitiert da dann die 10 Gebote und dann kommt auch der Blick in die Zukunft, ja, was heißt es angesichts dessen, dass Jesus wiederkommt, die Gebote zu halten, ja, also so diese Sinai, lang, langes her, 10 Gebote, Mose, Berg Sinai, keine Ahnung, 2.000, 3.000 Jahre, in die Vergangenheit und dann auch der Blick in die Zukunft. So. Und das ist ein schöner Bogen, der dann am Ende von Kapitel 13 zu Ende kommt. Interessant ist auch, es gibt so ein paar Überschneidungen auch mit dem ersten Korintherbrief, da geht es um die Geistesgaben, Umgang mit Opferfleisch und immer wieder andere Dinge, andere Sätze. Und wir merken, dass der Paulus bestimmte Dinge auch hatte, die er regelmäßig seinen Gemeinden beigebracht hat. Der hatte so eine Art, wie sagt man das Neudeutsch, Curriculum, Alt-Lehrplan. Also der hatte so Themen, die er seinen Gemeinden immer wieder beigebracht hat, immer wieder auch erzählt hat. Und wir wissen das leider nicht. Also ich, wisst ihr, wenn jemand dieses Buch finden würde, dass der Paulus da für sich mal aufgeschrieben hat, was alles wichtig wäre, ja, der würde den Nobelpreis kriegen, auf jeden Fall. Aber wir haben es leider nicht. Wir haben leider nur die Sachen, die er anderen schreibt. Aber das würde ich mal gerne wissen. Also dieses kleine Büchlein, das der Paulus hatte mit den wichtigsten 25 Lehren, die jede Gemeinde wissen muss, das wäre geil, die zu haben. Wir haben sie nicht, aber wir haben immerhin immer wieder Hinweise darauf, dass es das gibt und dass Paulus hier sehr konsequent auch vorgegangen ist. Da wird sowas sichtbar wie apostolische Lehre. Okay, Vorspruch. Jetzt geht's aber um das wirklich Wichtige, nämlich Kapitel 12, Vers 1 und 2. Zwei Verse heute nur, auf die wir uns konzentrieren, aber ich sag euch, diese zwei Verse, die haben es richtig in sich, denn die sind absolute Knaller. Viel besser kann man es nicht machen, wie Paulus das hier gemacht hat. Ich will ein bisschen mit euch durchgehen, ich lese es erst einmal durch und dann gehen wir es von oben nach unten durch und danach wollen wir so einen Summenstrich drunter ziehen und gucken, was bedeutet das für mein Leben, für dein Leben, für uns praktisch. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Gehen wir es mal kurz durch. Das Erste, wo ich ein bisschen stehen will, ist dieses Wörtchen hier ermahnen. Das ist tatsächlich ein spannendes Wort. Im Griechischen heißt es Parakaleo. Und Parakaleo hat eine doppelte Bedeutung. Es kann sein, tatsächlich ermahnen, ja, also bitte nicht in der Nase bohren, Parakaleo, aber auch zusagen, was wir vorher erlebt haben, dass Gott zu dir sagt, ich habe dich erlöst. Das ist auch das gleiche Wort. Das ist interessant. Und wir merken, oh, das ist, kommt in der Bibel häufiger vor. Wir hatten vor kurzem so eine Einheit über das Gesetz und dann haben wir über die 10 Gebote kurz nachgedacht. Und es ist total spannend, dass man nicht weiß, wie man dieses, also im Hebräischen steht da einfach nicht töten. Und im Deutschen kann man das folgendermaßen wiedergeben. Du sollst nicht töten, Ermahnung. Oder aber als Zusage, du wirst nicht töten. Ist auch richtig, ist auch richtig. Spannend, beides ist möglich. Und dieses Wörtchen Parakaleo bildet genau das ab, was im Hebräischen hier ist. Und das ist so, ja, die Gebote sind nicht einfach nur Gebote, die man halten muss, sondern sie sind gleichzeitig Zusage. Gott sagt dir zu, dass das ist, was du lebst. Gott sagt dir zu, dass du ein Mensch bist, der in der Liebe lebt. Ja, das ist dir ins Herz gegeben. An anderer Stelle haben wir schon mal gelesen, Römer 5,5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Ja, sie ist ausgegossen, zugesagt, dürfen sie empfangen und gleichzeitig sagt Paulus, lebt aber auch bitte in der Liebe. So, ja? Ihr merkt, dieses beides gehört zusammen. Es ist schwierig im Deutschen, weil du entweder ermahnen oder zusagen schreiben musst. Ja? Im Deutschen gibt es keine so Worte, die so bedeutungsbreit sind wie hier im Griechischen. Interessant ist, dass er hier schreibt, durch die Barmherzigkeit Gottes. Die Autorität, die Jesus über dein Leben hat, kommt nicht, will Jesus nicht dadurch ausüben, dass er sagt, ich bin der Gott, ich bin dein Schöpfer und jetzt mach mal. Könnte er. So könnte Gott mit dir umgehen. Ja? Steht hier, Riesengott, bäm, mach, wusch. Das macht Jesus. Er stirbt am Kreuz. Für dich. Erniedrigt sich und sagt, bitte, nimm das an, lebt es so. Das ist ein Unterschied. Und jemand kommt und von oben runter sagt, oder Jesus, der am Kreuz stirbt, sich erniedrigt, dir dient und dann sagt, bitte, durch die Barmherzigkeit Gottes, durch die Liebe Gottes geschieht diese Ermahnung. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das wahrnehmen, dass wir im Kopf diese Freundlichkeit und Liebe Gottes immer vor Augen haben, wenn wir das Wort ermahnen hören. Weil wir ganz schnell abrutschen in so ein Verständnis von Gott, der von oben runter. Ja, das ist so in unseren Köpfen drin. Und Paulus will das gar nicht. Er will das ganz anders machen. Und dann bleiben wir mal hier kurz stehen bei dem schönen Wörtchen Opfer. Ich weiß nicht, was ihr denkt, wenn ihr an Opfer denkt. Opfer ist, wir arbeiten ja alle hier im CVM irgendwie am Gleichen und manchmal, da gibt es ja so Situationen, wo keiner bereit ist, irgendwas zu machen. Kennt ihr das? Man sucht jemand ganz dringend, keiner ist bereit. Dann denkt man sich ja, okay, dann mache ich es halt. Kennt ihr das? Schon mal gehabt so ein Gefühl? Wer kennt dieses Gefühl? Ja. Okay, nur 2 oder 3, ja, super. Das ist aber nicht das, was Opfer meint. Das Wort Opfer in der Bedeutung kommt eigentlich vom Dankopfer her. Und auch Jesus hat seinen Tod nicht als, ja, mache ich es halt, verstanden, sondern er gibt es aus Liebe. Und das Wort Opfer meint, hey, Gott hat mir alles geschenkt, hat mir alles gegeben. Und weil ich so beschenkt bin, deswegen gebe ich gerne zurück. Deswegen gebe ich gerne und voller Dankbarkeit zurück. Das ist gemeint mit Opfer. Und wir merken, die Bewegung ist so, Jesus kommt zu dir, dient dir, macht sich klein und lädt dich ein, ihm dein Leben zur Verfügung zu stellen. Und du kommst freiwillig zu ihm und sagst, ja, das mache ich gerne, weil du mich so liebst. Deswegen gebe ich dir es gerne zurück. Das ist die Bewegung in diesen Sätzen, die der Paulus hier formuliert hat. Und ihr merkt, wie man diese Sätze mega komplett anders verstehen kann. Im Sinne von, da kommt dieser mächtige Gott, der haut dich in die Pfanne, du musst alles auf den Tisch legen und wenn nicht, dann kommt der große Hammer und du bist dran. Ja? Aufpassen, dass wir es richtig verstehen. Vernünftiger Gottesdienst. Was meint dann vernünftig? Vernünftig meint, wenn Gott so zu dir kommt, dir alles zur Verfügung stellt und du ihm aus Dankbarkeit und Freude alles, deinen ganzen Leib, deinen ganzen Körper ihm zur Verfügung stellst, dann ist es vernünftig im Sinne von angemessen, stimmig, passend, absolut logisch, ja, klar, mega selbstverständlich. Das meint vernünftig. Manchmal wird vernünftig so gemeint, dass es da um den Kopf geht und dass wir die Vernunft einschalten. Ja, das ist leider nicht gemeint an der Stelle, sondern angemessen, stimmig, richtig. So in der Weise vernünftig. Vernünftig als etwas, was vollkommen fein ist, wenn man so beschenkt ist, dankbar zurückzuschenken. Interessant ist tatsächlich hier, dass der Hauptfokus liegt darum, den Leib hinzugeben. Also Paulus will tatsächlich, dass wir unseren Leib Jesus hingeben. Meine Hände, das sind Hände, die gehören Jesus. Und die sollen dem dienen, dass er sichtbar wird. Wozu ist ein Leib da? Ein Leib ist dazu da, dass die Person durch diesen Leib sichtbar und erlebbar wird. An anderer Stelle sagte Paulus, wir sind der Leib Christi. Das heißt, dass Menschen durch dich Jesus sehen. Das ist der Gedanke. Und deswegen, wenn ich meinen Leib hingebe, dann ist es das, dass Menschen durch mich, durch das, wie ich lebe, wie ich hier ganz konkret bin, was ich mit meinen Händen tue, was ich mit meinen Augen tue, mit meinen Ohren tue, mit meinem Mund tue, mit meiner Zunge tue, Jesus erleben und sehen. Kommen zum zweiten Teil. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Das Wort, das da verwendet wird, meint so, dass dem System oder dem Schema dieser Welt, dem Schema dieser Welt gleichzustellen. Und dann kommt aber, ändert euch. Das finde ich total spannend. Wir hatten im Kapitel 6 ja gehört, dass wir neue Kreaturen sind, dass wir verändert sind, dass wir erneuert sind. Und gleichzeitig sagt der Paulus, ändert euch. Ja, da merken wir diese Spannung. Ja, wir sind es. Und trotzdem braucht es da noch was, dass wir das, was wir sind, tatsächlich auch leben. Und wie geht es jetzt? Wie geht es, dass das, was wir sind, es auch wirklich leben können? Es geht durch die Erneuerung des Sinnes. Durch, das Wörtchen durch. Es ist, glaube ich, im Griechischen, es ist ein Dativus instrumentalis. Heißt, das Wörtchen durch, man könnte sagen, schlag den Nagel in die Wand durch den Hammer. Also der Hammer ist das Werkzeug, mit dem der Nagel in die Wand geballert wird. Ja? Die Veränderung sollen wir erleben. Wie? Genauso wie der Nagel mit dem Hammer reingeschlagen wird, geschieht die Veränderung durch die Erneuerung des Sinnes. Dadurch werden wir verändert, durch die Erneuerung des Sinnes. Wenn wir nachher nochmal kurz innehalten, was das bedeutet, haltet das mal fest. Aber das ist total spannend, wenn Paulus sagt, ja, wir sind neue Kreatur. Wir wollen das aber auch leben, dass wir neue Kreatur sind. Und jetzt, wie geht es? Was ist der Hammer? Der Hammer ist die Erneuerung des Sinnes. Mal kurz festhalten und nachher nochmal kurz drauf gehen, was das bedeutet. Wenn der Sinn erneuert ist, dann können wir prüfen, was der Wille Gottes ist. Wir sehen die Dinge so, wie sie wirklich sind. Wir sehen das, was Gott sich gedacht hat, als er diese Welt geschaffen hat. Wir sehen das, wie schön und wie wahr seine Gebote sind. Wir sehen das, was Gott alles Gutes in diese Welt hineingelegt hat. Wir sehen die Schönheit seines Reiches. All diese Dinge sehen wir, verstehen wir, wenn wir mit diesem erneuerten Sinn unterwegs sind. Wir können also sagen, was ist wahr? Im Unterschied zu dem, was uns die Welt vorgibt, was wahr sein muss. Ja, wir haben dann sozusagen die Möglichkeit, den Dingen auf den Grund zu sehen und uns nicht beeindrucken zu lassen von dem, was alle anderen sagen. Das ist der erneuerte Sinn. Er sieht auf den Grund, was wirklich wahr ist. Interessant, tatsächlich hier nochmal, gell, das ist so wieder typisch, Paulus, hier das Signal Teil 1, Teil 2, das Wohlgefällige kommt hier in beiden Dimensionen vor. Das heißt, so ein kleines Gliederungsmerkmal wieder drin, dass wir wissen, aha, das ist Punkt 1 und Punkt 2. Gehen wir einen kleinen Schritt weiter. Ich habe gesagt, wir ziehen einen Summenstrich drunter und fragen uns, was das jetzt bedeutet. Der Weg zum Leben in Gerechtigkeit, Leben in Gerechtigkeit fällt nicht vom Himmel. Wir haben gehört, ja, wir sind neu geschaffen, wir sind neue Kreatur, wir sind von Gott neu gemacht. Und? Ändert euch, ergreift es, lebt es. Lebt es aus, was ihr an Neuem habt. Und darum geht es an dieser Stelle. Wie geht es? Und ich glaube, das ist uns voll und klar, dieses Ergreifen, dieses Ausleben von dem, was wir haben, das geschieht nicht von allein. Stellt euch mal vor, Mutter Teresa, weiß nicht, kennt ihr alle, oder? Ja, kurz Hand hoch, Mutter Teresa, habt ihr schon mal gehört? Ja. Also, passt alle. Wie glaubt ihr, dass sie das, die Person geworden ist, die sie am Ende war? Manche denken, die ist eines Tages ins Bett gegangen, hat vorher gebetet, Jesus, verändere mich, und ist am nächsten Morgen aufgewacht und dann war sie der Engel von Kalkutta. Dann war sie heilig, dann war sie voller Liebe, alles zack, in einem Moment, instantly, sofort, mit Fingerschnipsen. Nee, ich glaube, es war ein Weg, ein langer Weg über viele Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte, wo sie immer mehr Jesus in ihr Herz aufgenommen hat, immer mehr zu einem Menschen geworden ist, der die Liebe Gottes gelebt hat, für sich immer wieder neu durchbuchstabiert hat und immer wieder tiefer gekommen ist in dieser Liebe Jesu. Ein langer Weg. Und Paulus, er hilft uns mit diesen Versen, die wir gerade gelesen haben, er hilft uns zu sagen, wie dieser Weg geht. Die neue Identität, sie muss gelebt werden. Ich hatte letztes Mal, als wir über Kapitel 6 nachgedacht haben, das Bild von einem Computer. Das ist, also bitte nehmt das nicht auf die theologische Goldwaage, ja, das ist beliebig falsch. Aber es zeigt so ein bisschen was. Wir haben eine neue Software oder vielleicht ein neues Motherboard. Keine Ahnung, da kommen die PC-Profis. Ihr entscheidet das, ja, das seid ihr besser als ich. Aber auf jeden Fall, irgendwie dieser Kern von diesem Rechner, der ist neu. Aber auf der Festplatte hängt noch da alles Scheiß rum. Ja? Da sind noch alte Programme, die laufen einfach. Und man kriegt die nicht aus. Das kennt ihr vielleicht vom Rechner. Ja, manchmal laufen da irgendwelche Scheißprogramme und man kriegt sie einfach nicht aus. Ja, das läuft auf deinem Rechner, auf deinem Leben. Da laufen so alte Programme und du kriegst sie einfach nicht aus. Und gleichzeitig bist du vernetzt, hängst da irgendwo im Internet rum und ihr wisst, alles, was aus dem Internet, alles an Scheiß in sein eigenes Leben reinkommen kann. Schlechte Nachrichten, Lügen, verquere Prophetien, Pornografie, whatever kommt durch das Netz, das wir alle haben, in unser Leben rein. Der Kern hat sich geändert, ja, aber die Festplatte, die Programme, die in deinem Leben laufen, in deinem Körper laufen, die sind immer noch die gleichen und das Netzwerk ist genauso schwierig, wie es vorher war. Und jetzt ist die Frage, was setzt sich durch? Was hilft dir, dass das, was der neue Kern deines Lebens ist, die neue Identität in Christus, dass die auch immer mehr Raum greift in deinem Leben? Dass Menschen immer mehr sehen, ja genau, so wie der sieht Jesus aus. Ja, so wie die Priska, so ist Jesus. Ja, das ist das, was Jesus möchte. Sein Ziel. Ja, Martin sitzt da, Arme verkreuzt und strahlt vor sich hin, ja, dass Leute sehen, genau, so ist Jesus. Am Martin sieht man das. Das ist das, was Jesus im Kopf hat, das Ziel, das er mit jedem von euch hat. Dass ihr ihn widerspiegelt. Und jetzt ist die Frage, was kann ich machen, dass sich das realisiert? Ja, dass dieses Neue, das da ist, auch sichtbar wird, gelebt wird. Und da sagt Paulus eben diese zwei Dinge, zwei Dimensionen. Erstens die Hingabe des Leibes an Jesus als fröhliches Dankopfer. Hingabe des Leibes. Das heißt tatsächlich, Jesus, meine Hand gehört dir. Mit dem, was ich zum Beispiel schreibe, dem, was ich tue, dem, wie ich Menschen begegne. Meine Hand gehört dir. Mein Mund gehört dir. Und es ist leicht gesagt zu sagen, ich gebe meinen Leib Jesus hin, aber wenn man dann mal einzelne Körperteile Jesus hingibt, dann merkt man, das sind ja Themen dahinter. Was heißt es zum Beispiel, meine Ohren Jesus zu geben? Das heißt, dass ich mir dann überlege, was will ich hören? Gossip? Den letzten Skandal? Die letzten schlechten Nachrichten? Oder will ich hören, wo wir vorher waren, ich habe dich erlöst? Will ich hören, du bist unfähig, du bist schuld, du bist schlecht? Oder will ich hören, ich habe dich erlöst? Was willst du hören? Und merkst du, das steckt hinter jedem Körperteil ein echtes Thema. Ja, bei den Haaren ist vielleicht nicht so wichtig, manche Mal fallen sie dann irgendwann aus. Nicht so das große Thema. Aber Zunge, mega Thema. Füße, wo gehe ich hin? Hingabe des Leibes, das ist das eine, was Paulus uns sagt. Da fokussiert euch. Und das zweite, Verwandlung des Lebens geschieht durch die Erneuerung des Sinnes oder die Erneuerung des Denkens. Was denke ich? Ich habe das mal versucht, ein bisschen greifbar zu machen, was erneuertes Denken braucht. Erneuertes Denken ist zum Beispiel frei von Wunden und negativen Emotionen. Menschen, die vergeben sind, die im Frieden sind, können klar denken. Ich glaube, das weiß jeder. Wenn man nicht im Frieden ist, läuft da oben ein Kino ab, das absolut nicht wahr ist. Erneuertes Denken ist ein Denken, das aus dem Frieden herauskommt. Aus dem Frieden, den Gott gibt. Erneuertes Denken ist ein Denken, das den Willen Gottes in seiner ganzen Schönheit sieht. Sagt das, wow, es war, wie heißt es, Schöpfungsgeschichte? Es war sehr gut. Diese Schönheit dessen zu sehen, was Gott geschaffen hat, was Gott in diese Welt hineingelegt hat. Das zu sehen. Und erneuertes Denken ist eine Haltung, die alles aus der Perspektive des Reiches Gottes sieht. Nicht aus der Perspektive, wie werde ich gut dastehen, wie wird der CVM gut dastehen, wie werden wir Christen, was weiß ich, hier diesen Staat dominieren, was auch immer. Nein, was heißt, Reich Gottes zu leben? Menschen zu dienen, füreinander da zu sein, seine Gegenwart über alles andere zu stellen. Das sind grundlegende Muster, was ein Denken bedeutet, das erneuert ist. Diese zwei Dinge, sagt Paulus am Anfang. Wenn ihr wollt, dass dieses neue Betriebssystem, sage ich jetzt mal, in eurem Leben Raum greift und sichtbar wird, dann müsst ihr auf diese zwei Dinge achten. Euren Leib, den hingebt, und euer Denken. dass es sich am Reich Gottes orientiert und nicht an euren Verletzungen. Ich habe die KI ein bisschen strapaziert und gesagt, okay, das sind so die zwei Säulen, die uns helfen, in die Nachfolge Jesu zu kommen. Ich fand das ein schönes Bild, hat mir so mal das klar gemacht. Ja, die zwei Säulen, die eine Säule, mein Leib immer wieder aktiv Gott zu geben und die zweite Säule, mein Denken an Jesus auszurichten. Und das hilft mir, immer mehr ihm nachzufolgen, immer mehr ihm ähnlicher zu werden. Und ein paar Gedanken dazu, was das bedeuten kann. Gehen wir mal kurz auf die Seite des Leibes. Ich habe vieles von dem auch schon gesagt, das ist nur noch mal so eine kleine Zusammenfassung und auch vielleicht nur eine Idee, wie kann sowas gehen. Ich will sein Bild sein. Mein Leib macht ihn sichtbar. Was bedeutet das für meine Augen? Was bedeutet das für meine Zunge? Was bedeutet das für meine Hände? Das sind nur Beispiele, könnte man eine lange Liste noch machen. Und dann auf der anderen Seite, ich will mein Denken an Jesus ausrichten. Mit welchen Gedanken will ich mein Gehirn bewusst füttern oder nicht füttern? Was hat da oben Zugang? Du kannst steuern, mit was du deine Gedanken fütterst. Wir haben alle Gedanken. Die, die da schon drin sind, die kann man oft nicht steuern. Die laufen halt. Das ist okay. Da kannst du oft nicht viel dagegen machen. Aber du kannst fragen, fütter ich die oder nicht? Gebe ich denen Nahrung, dass sie sich weiter entfalten können? Oder sage ich, nee, ich will ganz bewusst auch andere Dinge denken. Was willst du denken? Und was willst du bewusst nicht denken? Welche Gedanken muss ich vielleicht aktiv als falsch aussortieren? Dass wenn ich sie denke, dass ich dann sage, nee, das stimmt ja nicht. Ich bin schlecht. Ich kann überhaupt nichts. Das ist in mir ab und zu mal, diese Gedanken. Kommen in mir hoch. Dann muss ich mir sagen, das stimmt nicht. Ich bin gerecht, weil Jesus mich gerecht gemacht hat. Und er hat mir Gaben gegeben. Und ich bin ein Mensch, an dem die Herrlichkeit Gottes, in dem die Herrlichkeit Gottes wohnt und an dem die Herrlichkeit Gottes sichtbar wird. Ah, ist alles noch ein bisschen Work in Progress, definitiv. Aber es ist die Wahrheit. Ja. Ich merke, das ändert so viel. Worauf will ich meine Gedanken ausrichten? Also ganz einfache Fragen. Was für Bücher lese ich? Was für Filme gucke ich? Welche YouTube-Kanäle bediene ich oder bedienen mich? Was liest du in der Zeitung oder wenn du überhaupt in der Zeitung noch liest? Keine Ahnung, wo du dein Gehirn mit vollpumpst. Filme. Bilder, die wir sehen. So vieles prägt unsere Gedanken. Ich möchte zum Ende kommen und ich sage euch, was ich im Kopf habe, was meine Gedanken sind. Ich dachte, dass wir jetzt einfach hier nochmal, dass ich nochmal ein kurzes Gebet spreche, dass wir dann in ein Lied reingehen, das die Band vorbereitet hat. Und dass wir dann nochmal eine kurze Zeit des Gebets haben. Und ich habe so auf dem Herzen ganz bewusst für die Augen zu beten. Weil ich glaube, dass die Augen ein ganz, ganz starkes Organ sind, an dem ganz viel passiert. Und ich dachte mir, vielleicht ist es auch gut, vor den Sommerferien für die Augen zu beten. Für diese 6 Wochen. Dass das eine Zeit ist, in der wir lernen, das Richtige zu sehen. Die Wahrheit zu sehen. Und nicht uns mit Sachen vollpumpen, für die wir dann wieder ein Vierteljahr brauchen, bis wir es wieder aus unseren Herzen, aus unserem Verstand rauskriegen. Und Jesus, wir danken dir, dass du uns neu gemacht hast. Und wir danken dir, dass du überhaupt keine Zweifel hast, dass das, was du in uns an Neuem hineingegeben hast, dass es so mächtig ist, dass es unser Leben immer mehr bestimmt und prägt. Und ich danke dir, dass du uns zu Menschen gemacht hast, die dich repräsentieren sollen in dieser Welt. Und dass du uns die Ehre gibst, wirklich solche Menschen sein zu dürfen. Und dass du zuversichtlich bist, dass das wirklich so ist. Und gleichzeitig merken wir, wir sind da alle miteinander auf dem Weg. Und wir danken dir für die Weisheit, die der Apostel Paulus uns vorgelegt hat, wie wir auf diesem Weg wirklich konkrete Schritte gehen können. Und wir wollen jetzt einfach in der Zeit des Gebets vor dich kommen und dich einladen, dass du uns auf die Dinge aufmerksam machst, die vielleicht für mein Leben, für dein Leben jetzt wichtig sind. Jesus, wir bitten dich, dass du mit uns redest. Und ich möchte dich bitten, wenn du jetzt vor Gott bist, dass du nicht sagst, oh, ich lege jetzt mein ganzes Leben hin und bitte, bitte greif nicht in die alleroberste und größte Schublade, sondern ich möchte dich einladen, vielleicht eher in so eine kleine Schublade zu greifen. Einen Körperteil, vielleicht die Augen. Eine Richtung deiner Gedanken, die nicht gut sind. Jesus lädt dich ein, tatsächlich zu fragen, was ist eine kleine Schublade? Und manchmal sind es die kleinen Schubladen, in denen die größte Kraft ist. Lass dich führen, lass dich leiten. Jesus, zeig uns, wo wir, wo jeder von uns sich verändern kann und darf. Und dann gib uns deinen Heiligen Geist, Herr, der uns hilft, das auch ins Leben zu bringen.